Danke vielmals. Schon emotional aufgewühlt und es hat noch nicht einmal angefangen für mich. Ich starte mit einer Umfrage. Wie stellst du dir das perfekte Leben vor? Was darf drin fehlen? Was sollte unbedingt drin fehlen? Und was sollte unbedingt dabei sein? Also, was sollte nicht fehlen? Jürg hat das in seiner Einleitung wunderbar schon eingeleitet und auch schon ein bisschen die Überraschung verdorben. Was in meiner Vorstellung eher nicht vorkommt, ist Arbeit. Aber ich merke, in meinem Umfeld hat die Vorstellung vom perfekten Leben viel mit Arbeit zu tun. Auf der einen Seite habe ich es mit Menschen zu tun, oder hat in meinem Umfeld Menschen, die sich intensiv mit ihrer Frühpensionierung auseinandersetzen und ihren Ausstieg aus dem Erwerbsleben planen. Und auf der anderen Seite habe ich mit jungen Erwachsenen zu tun, die bereits kurz nach dem Abschluss von ihrer Ausbildung Teilzeit möchten arbeiten, weil sie keinen Sinn darin sehen, sich den Arbeitsalltag während 5 Tage pro Woche anzutun. Und ich erlebe in meinem nächsten Umfeld Frust und Überarbeitung. Und ich komme auch mit über, wie das zu Erkrankungen führt, also Burnout oder auch sonstige psychische Erkrankungen. Und ich merke es auch bei mir selber. Das ist die Motivation von dem heutigen Input, den ich habe. Wie stehe ich als Christ zum Thema Arbeit und was sagt eigentlich Gott dazu? Ich möchte ganz am Anfang der Bibel gehen, zum Schöpfungsbericht. Aber bevor ich das lese, möchte ich noch mal kurz beten. Grosser Gott, bitte schenke uns offene Herzen, mir und allen, die in diesem Raum sind. Und danke für deinen Heiligen Geist, der den Unterschied macht zwischen dem Wissen und dem Verstehen. Amen. Ganz am Anfang, 1. Mose 1, Vers 1 bis 8 und Kapitel 2, Vers 1 bis 2. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen, und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. Und dann kommt der zweite Tag, der dritte Tag, der vierte Tag, der fünfte Tag, der sechste Tag, wo Gott Menschen gemacht hat. Und dann steht, so waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Man sieht ein bisschen, auf was ich raus will. Wir sehen, Gott hat geschaffen. Er hat geschaut und gesehen, dass es gut war. Es ist Abend geworden und wieder Morgen. Der erste Tag ist vergangen. Das steht dann auch bei den weiteren Tagen. Und schließlich hat er am siebten Tag von seiner Arbeit geruht. Ganz am Anfang schafft Gott. Wir sehen Gott. Er schafft die Schöpfung. Und wie macht er das? Der Schöpfungsbericht zeigt sowohl körperliche wie auch geistige Arbeit. Also zum Beispiel, er sagt, es soll Licht sein und dann ist Licht. Er überlegt sich Sachen, aber er tut auch uns ganz plastisch schildern, wie er den Menschen gemacht hat. Aus dem Staub hat ihm Lebensatem eingehaucht. Wir sehen auch, wo die Eva geschaffen worden ist, aus der Rippe vom Adam, nachher wieder verschlossen. Ich will nicht ins Detail darauf eingehen, was das heisst, aber es ist körperliche und es ist geistige Arbeit. Dann sehen wir, Gott haltet inne und beurteilt seine Arbeit. Gott sah, dass es gut war. Und schließlich ist es Abend geworden und wieder Morgen. Wir sehen, der Satz wiederholt sich immer wieder. Man kann sich fragen, ja, jetzt haben wir es dann verstanden. Es ist einfach immer wieder ein neuer Tag gekommen. Aber ich glaube, dass er uns das auch zeigt, dass Gott die Etappen schafft. nicht pausenlos, nicht Tag und Nacht. Es ist Abend geworden und dann in den Morgen und es ist ein neuer Tag angebrochen. Schließlich sehen wir, Gott ruht von seiner Arbeit. Ich glaube an einen Gott, der nicht nötig hat, sich zu erholen von seinem Arbeiten. Gott hat bewusst gesagt, ich ruhe am siebten Tag. Und er hat uns auch gesagt, wir sollen ruhen. Da kommen wir dann später noch drauf. Dann geht es weiter. Und so ging es weiter, nachdem Gott, der Herr, Himmel und Erde geschaffen hatte. Damals wuchsen noch keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Relativ bildlich. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Ein lustiger Satz, den ich häufig überlesen habe. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Und dann das Zweite, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also ein Mensch, nicht nur Adam. Wir sehen, und das ist eben das, was ich am Anfang gesagt habe, die Überraschung. Im Paradies hat es Arbeit gegeben. Wir sehen, die göttliche Art, um zu arbeiten, hat Gott einen Menschen angelegt. Er hat einen Garten gepflanzt und hat dem Menschen die Aufgabe gegeben, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Auch da wieder. Bearbeiten, das ist körperliche Arbeit. Bewahren, man muss sich überlegen, was braucht es denn dazu? Geistige Arbeit, es gibt immer beides. Der Mensch hat eine Aufgabe gehabt, die zu benennen, was ein bisschen komplizierter ist, als man am Anfang denkt, wenn man sich nur mal vorstellt, wie viele Tiere gibt es und man muss einen sinnvollen Namen finden. Und Menschen sind auch aufgefordert worden, die Erde zu bevölkern und in Besitz zu nehmen. Da komme ich nachher noch kurz drauf. Gott hat die Arbeit im Menschen angelegt und eben das ist das Erstaunliche, zwar bereits vor dem Sündenfall, in einer perfekten Schöpfung. Das ist, wenn ich dem nicht mehr kein lästiger Befehl darbet, sondern es ist eine Einladung an den Menschen, entsprechend der Bestimmung zu leben. Und jetzt merke ich, ich bin ins Mundart verfallen. Das geht überhaupt gar nicht. Ich wechsle sofort wieder in Schriftsprache. Arbeit ist etwas Gutes. Und jetzt müssen wir uns noch kurz fragen, ja, was ist denn Arbeit? Bei Arbeit denken wir oft an Erwerbstätigkeit. Jörg hat es auch etwas angesprochen, er ist außerhalb der Erwerbstätigkeit, aber nicht außerhalb der Arbeit. Das ist nämlich nicht die Arbeit, wie sie im Schöpfungsbericht, wie wir sie im Schöpfungsbericht sehen. Die Arbeitstätigkeit war damals auch noch nicht Voraussetzung für Nahrung. Wir sehen zu Beginn, seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen und die Früchte, die überall an den Bäumen wachsen. Arbeit ist schlicht die geistige und körperliche Arbeit in Gottes Schöpfung. Wir sollen die Erde bevölkern, das heißt eine Gesellschaft bilden und zu dieser Gesellschaft beitragen. Und dann sollen wir die Erde in Besitz nehmen. Und hier haben auch schon verschiedene gemeint, das heißt, wir können sie ausbeuten. Das ist nicht die Meinung. Immerhin ist zu berücksichtigen, dieser Auftrag wurde vor dem Sündenfall an die Menschen gemacht. Das in Besitz nehmen bedeutet vielmehr, sei erfinderisch, entwickle die Schöpfung, mach sie euch zu eigen und seid kreativ in dem, was Gott euch gegeben hat, geschaffen hat und euch anvertraut hat. Jemand, das ist Dorothy Sayers, hat gesagt, Arbeit ist Ausdruck menschlicher Schöpferkraft im Dienst der Gesellschaft. Das ist ein bisschen komprimiert, man sagt es nochmal. Arbeit ist Ausdruck menschlicher Schöpferkraft im Dienst der Gesellschaft. Wir haben vorhin gelesen, wie die Schöpfung vor dem Sündenfall war, also noch in dem Zustand, wie Gott die Erde ursprünglich geschaffen und gedacht hatte. Und dann kamen die verhängnisvollen Bisse von Eva und Adam in die verbotene Frucht. Und das hatte tiefgreifende Veränderungen auch für die Arbeit zur Folge. Wir lesen wieder 1. Mose 3, Vers 17 bis 23. Zu Adam sagte er, also Gott, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Aber der Ackerboden, wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Darum schickte er ihn, also den Menschen, aus dem Garten Eden fort und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. Was hat sich geändert? Der Ackerboden soll verflucht sein. Der Mensch ist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Das ist ein Unterschied zu vorher. Aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Und schließlich gab Gott dem Menschen nochmals den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen. Wir sehen also, der Auftrag zur Arbeit, der bleibt. Die Arbeit selbst wird nicht verflucht. Das ist nur ein wichtiges Detail, auf das ich nicht genügend eingehe. Aber es ist nicht die Arbeit, sondern das Arbeitsumfeld. Das ist mit Dornen und Disteln, das heißt mit Frust und mit mangelnder Erfüllung übersät. Dornen und Disteln, das ist so ein geflügeltes Wort. Und als ich meiner Frau das erzählt, habe sie gesagt, das kommt von da. Und darum vielleicht ein kurzes Wort dazu. Dornen ist für mich klar. Dornen, die behindern den Zugang zu den gewünschten Nutzpflanzen. Also sie stechen, sie kratzen und sie schmerzen. Das weiß jeder, der schon mal im Garten gearbeitet hat, zum Beispiel mit Brombeeren. Ich habe da nicht so viel Erfahrung, aber ein bisschen etwas. Die Arbeit ist also frustrierend, sie ist mit Schmerz, mit Konflikten, mit Neid und mit Erschöpfung belastet. Und die Disteln, da hat mir das Internet geholfen. Disteln sind schön, ich habe sie auch schon mal fotografiert, aber sie können schmerzen, vor allem wenn man ohne Schuhe auf sie tritt. Also die haben auch so Stacheln. Aber vor allem sind sie ein sehr robustes Unkraut. Und ich habe mir sagen lassen oder gelesen, dass sie sich rasend schnell verbreiten können. Und zwar einerseits über die Samen, andererseits auch über das Wurzelgeflecht. Und das Problem ist, dass sie den Nutzpflanzen Licht, Wasser und Platz wegnehmen, wie das bei Unkraut halt so der Fall ist. Das heißt, unsere Arbeit bringt nicht das Ergebnis, das wir aufgrund unseres Einsatzes erwarten würden oder erwartet hatten. Also wir haben Dornen, es ist mühsam, es ist konfliktbehaftet, überhaupt zu arbeiten. Und wenn wir arbeiten, ist eben die mangelnde Erfüllung, was uns entgegenschlägt. Wir bekommen nicht das Ergebnis, das wir erwarten aufgrund unseres Einsatzes. Die Arbeit am Ackerboden steht repräsentativ für die Art aller menschlicher Arbeit. Durch die Sünde ist somit alle menschliche Arbeit durch Frust und mangelnde Erfüllung gekennzeichnet. Also es gehören immer Schmerz, Konflikte, Neid, Erschöpfung dazu und wir werden nicht alle unsere Ziele erreichen. Bei allem, was wir machen, stellen wir uns mehr vor und wünschen uns mehr, als wir dann tatsächlich zustande bringen, weil unsere Kraft oder unsere Fähigkeiten nicht reichen oder unsere Umgebung nicht mehr zulässt. Wir träumen oft davon, wie wir eine Arbeit perfekt machen wollen, da bin ich vor allem betroffen davon, und dann bekommen wir nie Gelegenheit dazu oder wir bekommen Gelegenheit, aber wir schaffen es nicht, die Arbeit so zu machen, wie sie sein müsste oder wie wir sie uns vorstellen. Oder wir werden durch Konflikte mit Kolleginnen und Vorgesetzten in unserem Selbstvertrauen und unserer Produktivität eingeschränkt. Auch das Alter und die Krankheit, übrigens ebenfalls Folgen des Sündenfalls, gehören zu diesen Dornen und Disteln und machen unserer Arbeit einen Strich durch die Rechnung. Vielleicht möchtest du etwas arbeiten, bist aber aufgrund von körperlicher oder psychischer Krankheit dazu nicht in der Lage. Und ich bin nicht mehr jung, aber noch nicht alt. Und ich merke auch in meinem Umfeld, ich habe mit 25-Jährigen auch zu tun. Und ich realisiere, dass ich vor einigen Jahren noch mehr Kraft hatte und gewisse Sachen nicht mehr so schnell oder so ausdauernd erledigen kann. Also es gibt Junge, die mich überflügeln. Ich mache es noch mit Erfahrung wett, aber auch das ist nur eine Frage der Zeit. Was wir auch sehen, die Arbeit wird unausweichlich, sie wird existenziell. Wir müssen arbeiten, um unseren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Die Arbeit wird schweißtreibend. Das bedeutet aber nicht, ich sage es nochmals, dass sich die Arbeit seit dem Sündenfall auf bezahlte Arbeit beschränkt. Wir erinnern uns, Arbeit ist Ausdruck menschlicher Schöpferkraft im Dienst der Gesellschaft. Und damit ich, um bei dem Bild zu bleiben, in ein Brot beißen kann, waren ganz viele Menschen notwendig, die ihre Arbeit verrichten. Und ein Großteil dieser Arbeit erfolgte unentgeltlich. Man denke nur an die Erziehungs- und Betreuungsarbeit, die geleistet wurde, bis aus einem Säugling eine Bäckerin wurde, und an all die übrigen Leute, die sie auf dem Weg unterstützt, unterrichtet, eingekleidet, verarztet und was auch immer noch anfällt, gemacht haben. Jürg hat es, ohne dass wir es abgesprochen haben, gut eingeleitet. Das ist genau die Frage, wie soll ich jetzt arbeiten? Weil wir haben ein Dilemma. Ich brauche die Arbeit und gleichzeitig ist die Arbeit aber oft frustrierend und von mangelnder Erfüllung gekennzeichnet. Ist die Arbeit unsere Identität? Das wäre eine Möglichkeit. Arbeit ist in unser Menschsein eingepflanzt, ohne Arbeit fehlt uns etwas und das merken wir alle. Und wie gesagt, wissen wir auch, dass wir alle Arbeit brauchen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, unser Brot zu verdienen. Und wir neigen dazu, die Arbeit und das, was wir von ihr haben, zum Dreh- und Angelpunkt unserer Sinngebung und unserer Identität zu machen. Die Arbeit ist dann dazu da, dass wir uns von den anderen absetzen und der Welt und vor allem uns selbst beweisen, dass wir etwas Besonderes sind. Arbeit dient dann mir selbst und der Verwirklichung meiner Ziele. Mit dieser Einstellung, und das merke ich, ist es oft unglaublich frustrierend, wenn wir scheitern, das Gesicht verlieren oder aufgrund von Krankheit oder Alter zum Beispiel unseren eigenen Ansprüchen nicht mehr genügen können. Wir können gleich diese Predigt, die ich jetzt halte, als Beispiel nehmen. Das ist auch unentgeltliche Arbeit. Die Frage ist, warum predige ich heute Morgen? Um was geht es mir? Geht es mir darum, irgendjemanden zu beeindrucken oder mir selbst zu sagen, dass ich das kann, neben anderem auch? Und die Frage ist, was investiere ich in die Vorbereitungszeit? Zum Beispiel geht es mir darum, schöne PowerPoint-Folien zu machen, die Formulierungen zu überarbeiten, dass ich einen guten Eindruck mache. Und ich muss zugeben, das ist ein großer Teil meiner Vorbereitung, ging für das drauf. Das ist eine falsche Motivation. Dasselbe kann man natürlich auch fragen, wenn man im Publikum sitzt. Wenn du zuhörst, beurteilst du mich nach dem, wie ich spreche, wie das ankommt, wie es präsentiert wird, oder schaust du auf den Inhalt? Das andere Extrem, hat Jürg auch angesprochen, ist, dass man die Arbeit als notwendiges Übel betrachtet, nämlich der Frust und die mangelnde Erfüllung unserer Arbeit kann uns zur Einsicht bringen, dass Arbeit letztlich nur ein notwendiges Übel darstellt, das es so weit wie möglich zu vermeiden gilt. Sie soll mir nur genügend Geld verschaffen, um meine Zeit mit den schönen Dingen des Lebens zu verbringen. Also zum Beispiel Hobby, Freizeit, kann auch Familie sein und kann sogar Spiritualität sein. Ich merke aber, dass mir bei dieser Einstellung etwas fehlt und ich versuche, dieses Defizit mit noch mehr schönen Dingen des Lebens zu kompensieren. Und das merke ich vor allem mit meinen Mobilgeräten, mich abzulenken. Was ich wahrnehme im Moment ist, dass sich diese Einstellungen mischen lassen. Das geht dann etwa so, Arbeit ist zwar ein notwendiges Übel, dass mir die nötigen finanziellen Mittel für die schönen Dinge meines Lebens generieren soll. Wenn ich aber schon arbeite, und das möchte ich möglichst in einem kleinen Rahmen halten, dann soll mir die Arbeit etwas bringen, zum Beispiel Sinn, also ich möchte ein kleines Stück die Welt verbessern, oder ich möchte meine Fähigkeiten zeigen, ich möchte Ansehen haben und selbstverständlich möchte ich genügend Geld haben, um meine Ansprüche betreffend den schönen Dingen des Lebens auch finanzieren zu können. Diese Einstellung führt aber leider oft nicht zu einem gesunden Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit, also Work-Life-Balance, sondern sowohl zu Frust in der Arbeit wie auch zu Frust in der Freizeit. Die Frage bleibt, wie soll ich jetzt arbeiten? Und ich möchte anhand von dem, was wir gelesen haben und auch noch an weiteren Stelle etwas dazu sagen, und zwar zuerst die ganz praktischen Arbeitsprinzipien. Aus dem Schöpfungsbericht lassen sich meiner Meinung nach einfache, praktische Arbeitsprinzipien ableiten. Die funktionieren auch, ohne dass du eine Beziehung zu Gott haben musst oder haben möchtest, weil diese Prinzipien von Gott geschaffen wurden und in uns Menschen angelegt wurden. Es ist schon fast banal. Arbeite mit deinen Begabungen in Gottes Schöpfung. Setze deine Fähigkeiten, die dir gegeben wurden, ein, man kann sagen, zum Wohl der Gesellschaft, um ein bisschen zu betonen, dass es nicht darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen oder selbst groß rauszukommen, sondern deinen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Ist übrigens auch ein Anliegen nicht nur Christen, sondern etwas, was sehr viele Leute schon bemerkt haben, dass da ein Wandel stattgefunden hat, dass nicht mehr die Gesellschaft zählt, sondern nur noch das Ich. Dann sehen wir, Pausen sind wichtig, arbeite nicht Tag und Nacht. Das Innehalten ist ein wesentlicher Bestandteil, was wir aus der Schöpfung sehen. Das ist etwas, wo ich ein großes Potenzial bei mir verorte. Blicke auf deinen Arbeitstag zurück. Gott hat innegehalten und seine Arbeit beurteilt. Und wenn du eine Beziehung zu Gott hast, kommt noch dazu, bei diesem Rückblick freu dich an dem, was Gott durch dich bewirkt hat. Und es ist eine gute Gelegenheit, um Gott um Vergebung zu bitten, für Veränderung, wo du in deinem Arbeitsalltag gescheitert bist. Dann sehen wir, arbeite 6 Tage und ruhe am 7. Tag. Vielleicht einfach, das Verhältnis ist 6:1. Was Ruhen bedeutet, das wäre eine separate Predigt, eine Predigt für sich. Und das ist ja auch Sabbatpredigt zum Beispiel, wir erinnern uns. Ich merke bei mir, dass ich in der Freizeit oft nicht das genieße, was mir geschenkt wurde, sondern dass ich mich ablenke. Und mich spricht diese Werbung an. Ich fahre, das ist nicht das Bild, das habe ich aus dem Internet genommen, aber ich fahre an genau diesem Plakat fast jeden Tag vorbei. Genießt du die Zeit oder vertreibst du sie dir? Es geht darum, ganz kurz gesagt, das zu genießen, was wir geschenkt bekommen haben, ohne uns zu fragen, wie nützlich das ist. Also zum Beispiel, wenn ich fahre gerne Motorrad, es ist nichts Nützliches, am Nachmittag um 1 auf das Motorrad zu sitzen und abends um 6 wieder am gleichen Standort aufzuschlagen. Aber ich genieße es. Dann haben wir ein geistliches Arbeitsprinzip. Das spricht diejenigen an, die eine Beziehung zu Gott haben. Die Bibel zeigt uns durch Paulus in Epheser 6, ein einfaches, aber geniales Prinzip, um weder unsere Identität in der Arbeit zu suchen, noch sie als lästiges Übel zu betrachten. Ganz einfach, wechsle den Arbeitgeber. Und wer das missverständlich ist, habe ich geschrieben, arbeite für Gott. Es steht hier, ihr Sklaven, Sklaven, das wäre ein Thema für sich, setzt Arbeitnehmer ein oder arbeitende Person oder was auch immer. Also es geht jeden an. Wir sind die Sklaven. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn, ehrt und achtet sie. Dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr sollt vielmehr als Diener von Christus bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Nur als Nachsatz, das gilt übrigens auch für Vorgesetzte, wie wir gleich nachher lesen. Auch ihr Herren sollt eure Sklaven behandeln, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Ich werde also aufgefordert, an derselben Stelle dieselbe Arbeit zu machen, aber für einen anderen Auftraggeber oder Arbeitgeber. Die Frage ist, wer schaut mir beim Arbeiten zu? Für wen arbeite ich? Auf wessen Meinung kommt es an? Und sogar, wer entlöhnt mich für meine Arbeit? Wer gibt mir den Lohn? Und zu was führt das? Ich gehe nur dem Text entlang. Das eine ist, ich arbeite ehrlich und aufrichtig. Ich arbeite nicht nur dann fleißig, wenn ich beobachtet werde, und mache nicht nur das, was unbedingt notwendig ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn das Mobiltelefon neben dem Bildschirm liegt. Und schließlich etwas nicht ganz, was ich jetzt von mir aus nicht darauf gekommen wäre. Ich arbeite mit Freude. Das ist eine Aufforderung. Nicht, wisst ihr was, wenn ihr das macht, dann habt ihr Freude, sondern arbeitet mit Freude. Ich bin dazu befreit, Freude an meiner Arbeit zu haben. Und warum? Weil nicht die Anerkennung oder das Geld oder eben das Fehlen von dem einen oder dem anderen meinen Erfolg bestimmt bei der Arbeit und auch nicht, wie viel oder wie wenig ich leisten kann. Das ist gerade dann relevant, wenn ich krank werde oder wenn ich älter werde. Christus hat mich bereits durch sein Werk angenommen. Arbeit ist eine Möglichkeit, Gott zu ehren, indem ich in der Welt, in seiner Welt, seine Arbeit tue. Das könnte es gewesen sein. Ich möchte aber einen Nachschlag machen. Warum? Vielleicht empfindest du deine Arbeit derzeit gar nicht als frustrierend und du erreichst die meisten deiner Ziele mühelos. Oder du hast, wie Jürg, das Erwerbsleben erfolgreich abgeschlossen und hast keineswegs das Gefühl, dass dir der Erwerbsalltag fehlt. Beides ist durchaus möglich und wäre ein eigenes Predigtthema oder würde die Predigt etwas sprengen. Aber das ist durchaus etwas, was passiert. Und ich realisiere, die Dornen und Disteln, die sind nicht gleichmäßig gesät. Vielleicht nur so viel. Ich habe es vorher schon angesprochen, Arbeit ist nicht gleich Erwerbstätigkeit. Sie ist die schöpferische Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft. Und ich sehe nirgends, dass die Arbeit mit dem Ende des Erwerbslebens aufhören würde. Also man denke nur an das Paradies. Dort wurde die Arbeit geschaffen und es war nicht geplant, dass die Menschen sterben sollen. Und nach dem Sündenfall sagte Gott ausdrücklich, ihr werdet schweißtreibend arbeiten, bis ihr sterbt. Also Arbeit ist etwas unabhängig vom Erwerbsleben, das uns betrifft und wir arbeiten weiter. Ob wir jetzt die AV beziehen oder irgendeinen Lohn oder sonstige Leistungen. Die Frage bleibt, warum soll das etwas in unserem Leben bewirken? Und das ist etwas, was ich mich oft frage. Wir haben am Sonntag eine Predigt, die zu mir spricht, und am Montag arbeite ich, wie wenn ich die Predigt nicht gehört hätte. Weshalb sollte ich mich auf so eine Arbeitshaltung einlassen, wenn ich doch mit meinem Leben ganz zufrieden bin? Also wenn ich finde, ja, es geht. Und wenn ich abends meine Netflix-Serie schauen kann, dann muss ich mir auch nicht so viele Gedanken machen, ob es jetzt gut oder schlecht geht. Weil mein Glaube während der Arbeit stattfindet, weil meine Einstellung zur Arbeit ganz direkt etwas mit meinem Glauben zu tun hat. Paulus fordert in 1. Korinther 7, Vers 17 die neuen Christen auf, grundsätzlich in der Lebenssituation, also auch im Beruf zu bleiben, in dem sie lebten, als sie Christ wurden. Grundsätzlich möchte ich sagen, jeder soll das Leben annehmen, in das Gott ihn gestellt hat, und an dem Platz bleiben, an dem er war, als Gott ihn zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Gott hat mir Fähigkeiten und Gaben gegeben und er gibt mir den Auftrag, dass ich damit den Ackerboden bebaue, also in seiner Schöpfung arbeite. Dieser Auftrag setzt nicht voraus, dass ich hochoffiziell Arbeit im Namen von Jesus mache, etwa nur in einer christlichen Organisation oder einer Gemeinde arbeite oder jedem beim Arbeitsplatz sage, dass ich morgens in einer Kleingruppe für ihn bete. Im Gegenteil, Gott hat uns ganz viele Begabungen geschenkt, die alle zum Wohl der Gesellschaft gebraucht werden. Es braucht Bäckerinnen, es braucht Lehrer, Logistikerinnen, Banker und es braucht sogar Juristen, und Gott beauftragt mich, meinen Beruf als Christ auszuüben. Und vielleicht nur eine kleine Nebenbemerkung, du kannst dir mit christlicher Arbeit keine Extrapunkte bei Gott sammeln. Und auch geistliche Arbeit ist genauso von Sünde betroffen wie eine weltliche Arbeit. Nehmen wir das Beispiel, diese Predigt, die ich heute halte. Wenn ich versuche, gut zu sprechen und euch zu beeindrucken, dann ist das eine falsche Motivation und genauso sündig, wie wenn ich am Montag in meiner Arbeit als Jurist versuche, meine Mitarbeiter, meine Vorgesetzten und irgendwelches Personal zu beeindrucken. Mein Leben als Christ findet nicht nur am Sonntag oder in Gemeindeaktivitäten statt, sondern vor allem unter der Woche. Und da ist die tägliche Arbeit ein großer Teil davon. William Ernst Deal, ich habe ihn gegoogelt, weil ich ein Bild wollte und gesehen, es gibt noch einen Romanautor, der fast gleich heißt, aber das ist nicht derselbe. Derjenige, den ich meine, der starb 2021, 92-jährig, hat an beiden Weltkriegen teilgenommen und so weiter. Er hat es super formuliert. Nämlich so. Der ganz normale Arbeitsalltag ist etwas Geistliches, das dich in den Stand versetzt, in der Welt Gottes Hand zu ergreifen und nicht außerhalb der Welt. Unsere tägliche Arbeit, egal wie sie aussieht, ist letztlich ein Stück Gottesdienst. Die Anbetung des Gottes, der uns in diese Arbeit berufen und für sie zugerüstet hat. Und dann die schöne Zusammenfassung, deine Arbeit ist dein Gebet. Was heißt das? Gebet meint hier Antwort von mir auf das, was Gott sagt. Mit meiner Arbeit gebe ich Gott Antwort auf seinen Auftrag an mich, zu seiner Ehre in seiner Schöpfung tätig zu sein. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Herr, du hast die Schöpfung so konzipiert, dass wir als Menschen sie sollen im Besitz nehmen, dass wir sie sollen entwickeln. Du hast uns nicht einfach etwas Fertiges vor die Nase gesetzt und gesagt, jetzt dürfen wir ein bisschen damit spielen. Danke vielmals für das Vertrauen und danke vielmals, dass das ein genialer Plan ist. Auch wenn das Ganze durch die Sünde verzerrt worden ist, dürfen wir wissen, dass du die Welt erlösen wirst mit allem, was drin ist und dass wir dürfen in der Ewigkeit befreit arbeiten mit unseren Fähigkeiten, mit dem, was du uns gegeben hast. Es ist gigantisch. Danke vielmals, dass du uns Kraft gibst, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, Samstag und auch am Sonntag für dich zu arbeiten, für dich tätig zu sein. Dass wir wissen, für wen wir es machen und dass wir so arbeiten, dass wir dich ehren dabei. Nicht, weil wir irgendetwas erzählen den Leuten, sondern weil sie merken, dass wir für dich arbeiten. Danke vielmals für die Kraft, wir arbeiten es nicht allein. Und danke vielmals, dass du uns deinen Geist gibst, wo das, was wir gehört haben, in unser Herz sacken lässt. Und ich bitte dich um einen kritischen Geist, dass man nicht alles glaubt, was der Donatus gesagt hat, sondern dass man das nachprüft und sich zu eigen macht. Danke vielmals, dass du uns nicht einfach so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns möchtest verändern durch deinen Geist. Amen.